Ja, wo sind hier die reichen Männer? Mal Arm hoch. Da, ja, zwei, drei haben wir doch. Wow, herzlich willkommen zu diesem Thema, dass doch so viele gekommen sind. Vor allen Dingen Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Willkommen hier bei uns im Gottesdienst. Thema Geld. Habt ihr schon mal eine Predigt gehört zum Thema Geld? Noch nicht? Mich hat gestern jemand aus der Gemeinde angerufen und hat gesagt, ich komme nicht zum Gottesdienst. Bei dem Thema, ich habe eine größere Investition vor und ich weiß ja nicht, was du als Pastor mir sagst, ne, vielleicht. Aber die Person ist heute da, das ist toll. Ja, willkommen zu diesem Thema. Es ist ein spannendes Thema, finde ich, Thema Geld. Darüber redet man ja nicht. Und ich habe eine PowerPoint vorbereitet, gleich sage ich noch ein bisschen was dazu, noch nicht zeigen. Ich gebe euch erstmal gleich einen Überblick, ich habe so 7 Themen und hinterher so ein paar Thesen, über die wir reden. Aber ich dachte mir, bei diesem Thema würde ich gerne auch Gott in besonderer Weise einbeziehen und mit uns an dieser Stelle beten. Vater im Himmel, danke, dass du der Geber aller guten Gaben bist. Und dass wir ja in dieser Freiheit leben, heute auch über diese Thematik zu sprechen. Wie gehen wir mit den Ressourcen um, die wir haben und die du uns anvertraust? Bitte segne uns in den Gedanken, unser Herz, unsere Sinne. Und danke, Herr, dass wir als Gemeinde über finanzielle Möglichkeiten verfügen. Danke, dass du uns segnest. Und so bitten wir dich, schenke uns offene Ohren für dein Wort. Amen. Was verbindest du mit dem Stichwort Geld? Ja, einige sagen, redet man nicht drüber, hat man. Ich kenne eher Menschen, die nicht so viel davon haben, die das schon mal zum Thema machen. Und ich kenne auch Menschen, die für meine Verhältnisse sehr, sehr viel Geld haben, aber auch gerne darüber reden, dass sie eben so viel Geld haben. Und so die Leute dazwischen ist so mein Eindruck, die reden da jetzt nicht so drüber. Geld. Es winkt, es wirbt, es lockt und in diesem Lied von der schwedischen Popgruppe ABBA, Money, 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 wir haben es gerade gehört, ja, so dieser Traum, man müsste doch eigentlich irgendwas tun, damit da noch ein bisschen mehr in die Kasse kommt. Monaco wäre so eine Idee, ein reichen Mann wäre so eine Idee, Monte Carlo. Oder vielleicht auch in ETFs investieren, also in Aktien. Also man müsste irgendwie Lotto spielen und gewinnen. Also es wäre schon nicht schlecht, ne, wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Geld zieht uns in den Bann. Andere sagen, na, Geld stiftet oder kann auch relativ viel Chaos stiften. Man ist gedanklich so gebunden, man geht so gedanklich da rein in diese Thematik und man liegt nachts wach und überlegt sich, wie könnte ich das eine oder andere doch noch irgendwie drehen, dass es ein bisschen mehr rauskommt. Manche sprechen auch von dem Geldmonster. Andere würden sagen, na Moment, Monster, ein bisschen hochgegriffen, Geld ist einfach nur ein Tauschmittel. Also wir haben Münzen oder Scheine und geben die weg und kriegen was dafür. Also ein ganz normaler Vorgang. Rein so in meinem Leben stelle ich fest, natürlich investiert man Zeit und Kraft, um Geld zu verdienen. Jeder von euch macht das auch. Und dann sagen Leute, na, wenn ich an Geld denke, ich genieße es, Geld auszugeben. Ich finde das toll, zu shoppen. Ja, mal eben nach Köln oder nach Berlin oder nach Hamburg. Und man muss ja nur diese Kreditkarte durchziehen und lächeln. Ne? Das ist das Motto. Ja, dann kann man so ein bisschen shoppen. Für andere steht das gar nicht zur Verfügung, weil sie einfach gar nicht so viel Geld haben. Geschweige denn eine Kreditkarte. Und davon träumen oder vielleicht auch damit zufrieden sind, so wie es ist. Es gibt für manche dieses raffinierte Ungeheuer Geld wirklich. Und das Faszinierende ist ja, man könnte so klischeehaft denken, je mehr Geld ein Mensch hat, umso größer wird der Wunsch, noch mehr Geld zu haben. Also wenn man einmal so davon geschmeckt hat, so von einem bestimmten Wohlstand oder Reichtum, dann könnte man sich vorstellen, oh, könnte ja noch, ne, statt der 2 vor den Zahlen könnte eine 4 stehen oder da könnte auch eine 8 stehen ganz am Anfang und ganz viele Nullen dahinterher. Also man ist da so in einer Spirale drin. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Ich werde ganz viele Bibelstellen kurz vorlesen und ich mache es mal so mit dieser Predigt, dass ich die heute Nachmittag oder morgen zusammenfasse. Die Bibelstellen sind dabei und als PDF zur Verfügung stelle. Man kann dann auch noch mal in einer kleinen Gruppe, in einem Hauskreis, dann noch mal nachlesen oder für sich persönlich. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein Text aus dem 1. Timotheusbrief. Da steht 1. Timotheus 6. Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man nur genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mit ihr aus ihr heraus mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Punkt. 1. Timotheus 6 ist so ein Text, der Christen ganz deutlich macht, das Übel ist die Habsucht, die Gier. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Aber sagt die Bibel noch nicht mehr dazu? Doch, die Bibel sagt mehr. Und jetzt könnten wir mal die Themen gucken, uns ansehen. Ja, das sind die Themen, also 6 Themen. Das erste möchte ich sagen, Gott stellt erstmal alles zur Verfügung. Das zweite Thema, Geld zu verdienen, und das ist meine These, ist eine wunderbare und gute Sache. Das dritte, wir sollen mit den Mitteln auskommen, die wir haben, und die Bibel sagt, wir sollen sogar sparen. Das vierte ist, unnötige Schulden sind nicht so gut, sind nicht so optimal, da müssen wir auch drüber reden, über Schulden. Das fünfte Thema, wir sollen Geld ausgeben, sagt die Bibel. Also wir dürfen das und dürfen genießen. Das sechste Thema, wie sind wir als Freikirche eigentlich so aufgestellt, wie ist unser Finanzkonzept? Und dann habe ich am Ende noch ein paar Thesen, so ein Fazit. Du kannst die Folie stehen lassen. Das erste, wenn wir über diese Thematik nachdenken, ist Gott ist der Geber aller Gaben. Gott stellt alle Mittel zur Verfügung. Das liegt in unserer Religion ganz tief drin, in unserer Spiritualität, in dem, was die Bibel sagt. Ganz am Anfang steht Gott. Also Gott gibt alles. Ich muss mir das immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass das Geld, was ich verdiene hier in der Gemeinde oder an anderer Stelle, nicht im Grunde genommen das Ergebnis einer Leistung ist, die ich bringe, sondern dahinter steht Gott. Gott hat das ermöglicht, Gott versorgt. Er ist letztendlich die Quelle aller Mittel. Er ist der Eigentümer von allem. Also mir gehört das nicht. Im Grunde genommen ist dieses Verständnis so, dass wenn ich Geld verdiene, dann habe ich das für eine bestimmte Zeit und dann ist es wieder weg. Also es gehört mir nicht, weil dahinter, und das ist ja tief in unserem Glauben drin, hinter all dem Gott steht. Also Gott gehört alles. Psalm 24, Vers 1, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Also alles, was wir letztendlich haben, ist Gottes Besitz und er vertraut es uns an. Und manchen hat er viel anvertraut und manchen nicht so viel. Also Gott versorgt seine Menschen. Jesus im Matthäusevangelium Kapitel 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir anziehen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ja, da sagt Jesus in der Bergpredigt Matthäus 6, Umgang mit Geld, nicht sorgen, sorgt euch doch nicht, sondern Gott versorgt euch. Das hat ja unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. 1. Korinther, auch Paulus geht in diese Richtung. Gott aber kann euch jede Gnade in Fülle schenken, sodass ihr in allem alle Zeit voll Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Also auch Paulus geht in die Richtung, dass Gott derjenige ist, der alles schenkt. Gott gibt uns also Dinge, auch Geld. Und Gott gibt sie mit einer gewissen Verantwortung an uns. 5. Mose 8, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu erwerben. Also alles, was wir haben, Geld, Fähigkeiten, Zeit, Gaben, sind Gaben Gottes, die wir verwalten. Und das ist das Erste, wenn wir die Bibel befragen zum Thema Geld, was ganz am Anfang gesagt werden muss. Das ist eine wichtige Grundbasis, wenn wir als Menschen, die im Glauben stehen, über Geld nachdenken. Das Zweite, Geld zu verdienen ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid. Ich bin mit dem Stichwort groß geworden, über Geld redet man nicht. Und die Linke soll nicht tun, wissen, was die Rechte tut. Also bei der Kollekte muss man irgendwie, man soll da irgendwas reingeben. Man soll aber auch Geld verdienen. 5. Mose 25. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Jesus greift das auf. In Lukas 10, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also, wer Leistung erbringt, der soll auch einen entsprechenden Lohn dafür bekommen. Das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich. Der Lohn für Arbeit ist nach dem Verständnis von der Bibel nicht Gnade, sondern das Recht des Arbeiters, der Arbeiterin. Ob der Mensch auf dieses Recht verzichtet, sei ihm heimgestellt. Also man kann ja auch sagen, ich arbeite für Umme, ich will dafür kein Geld haben oder keine Entlohnung. Das kann man machen, aber eigentlich ist es vorgesehen, dass wir für unsere Arbeit Geld verdienen. Und vor dem Hintergrund der alttestamentlichen Sozialordnung war das so wichtig. Wir haben ja heute ein unglaublich fein detailliertes Arbeitsrecht und da werden auch diese Dinge geregelt, aber diese alttestamentliche Sozialordnung sah das so vor, weil man war ja ausgeliefert seinem Herrn. Und wenn der Herr nicht bezahlt hat für die Arbeit, ja, dann stand man da. Und deshalb betont das jüdische Volk, die jüdische Religion und die christliche Religion so stark, dass derjenige, der arbeitet, auch eine entsprechende Entlohnung bekommen soll. In Sacharja 34 steht, wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht gibt, und jetzt wörtlich übersetzt, ist ein Bluthund. Altes Testament. Also klare Worte für einen schlechten Arbeitgeber. Also, Geld zu verdienen ist keine Schande. Im Gegenteil, wir dürfen das, wir sollen das und auch viel davon, sagt die Bibel. Der dritte Punkt. Wir sollen mit unseren Mitteln auskommen und wir dürfen sogar etwas ansparen. Prediger 5, Vers 18. Siehe, was ich für gut und schön ansehe, dass man esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne. Also das Predigerbuch ist ja ein sehr interessantes Buch im Alten Testament, herrlich zu lesen. Und da stehen so tolle Dinge drin wie das. Also genießt das. Wenn ihr etwas verdient, dann gebt es aus und genießt das, was auch immer das ist. Geld ist nicht zum Horten da. Ne? Unser Kassierer sagt ja auch immer, auch der Neue, ne, Winfried, wir sind nicht Verwalter von Geld, sondern wir müssen Geld sinnvoll investieren. Da müssen wir gleich noch in der Gemeindeversammlung drüber reden. Also Geld ist dazu da, um es auszugeben. Sinnvoll. 1. Timotheus 6, Gott gibt uns alles reichlich zu genießen. Und das ist ja auch so ein Gedanke, gerade so in frommen Kreisen, darf ich das? Ne? Darf ich genießen? Darf ich mein Geld auch einfach mal so raushauen und einfach mal so ein schönes Essen oder ein, weiß ich nicht, was man da so genießen kann? Also das ist ganz deutlich in der Aussage der Bibel. Und gleichzeitig sagt die Bibel, es ist aber gar nicht so schlecht, wenn man Vorsorge treibt. Und das kennt ihr auch, Sprüche 6, siehe, dir die Ameise an, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du gescheit wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Mit anderen Worten, mach es wie die Ameise. Schaffe dir im Sommer Vorräte an, dass wenn der Winter kommt, du dann auch noch heizen kannst oder essen kannst oder was auch immer. Ein anderes Sprichwort sagt, Sprüche 21, die Pläne des Fleißigen bringen Gewinn, aber alle, die hastig sind, geraten in Not. Also die Bibel ist da sehr klar, der weise Mann sorgt vor, während der dumme Mann oder der dumme Mensch das, was er hat, auf einmal ausgibt. Das ist auch nicht gut, sondern wir dürfen vorsorgen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Situation, dass Menschen über ihre Verhältnisse hinausleben. Sie geben zu viel aus, weil es gibt einen bestimmten Punkt, ne, in jeder finanziellen Situation von Menschen. Also wenn man diesen Punkt überschreitet und zu viel Geld ausgibt, wird am Monatsende wenig bleiben und wir gehen in die Schulden rein. Ich sage nicht, dass Schulden machen Schlimmes. Nein, im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr sinnvolle Schulden. Ne? Aber was ich jetzt meine, ist, dass wir nicht es schaffen, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen, die jeder so hat. Das ist wie, als wenn du mit dem Auto fährst und keine Tankanzeige hast. Du weißt, also jetzt kein E-Auto, auch da E-Auto, ne, müssen ja auch irgendwie Strom laden. Aber man fährt mit dem Auto und man achtet nicht auf die Tankanzeige. Irgendwann stehst du in den tiefen Wäldern des Oberbergischen und da ist kein Sprit mehr im Auto und dann hast du auch keine Tankstelle. Also irgendwann ist auch der Geldbeutel leer. Also wir müssten, wenn man so will, unsere Ausgaben kontrollieren. Es gibt ja auch Leute, die sagen so am 20. oder am 25. des Monats, oh hoppla, ich bin ja pleite, was mache ich denn jetzt, lieber Gott? Hilf mir doch. Und Gott würde sagen, ja Moment, du hast ja am 1. des Monats so ein bisschen Geld gekriegt, du hättest das ja auch mal so in kleine Häppchen. Ich will mal so sagen, völlig oldschool, wer an diesem Thema oder bei dieser Thematik arbeitet, es hilft eigentlich ein Haushaltsplan. Das hört man nicht so gerne heute mehr, einen Haushaltsplan machen, aber einfach für sich, und das legt uns die Bibel auch nahe, dass wir unsere Gelder, die wir haben, sinnvoll planen und strukturieren und damit ein gutes persönliches Finanzkonzept haben. Das vierte, was die Bibel sagt, wir sollten keine unnötigen Schulden machen. Ich betone unnötige Schulden machen. Mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Da ist ein junger Mann und er erhält seinen ersten Job und er freut sich, dass er da eine Anstellung hat und jetzt kriegt er Geld und er sagt sich, oh, ich muss aber ein Auto haben, weil ich in einer Gegend lebe, wo ich darauf angewiesen bin, und er nimmt einen Kredit auf und kauft sich einen kleinen VW. Und er freut sich an diesem kleinen VW. Und dann nach 2 Jahren kriegt dieser Mann aufgrund seiner Leistung in dem Unternehmen mehr Geld. Und er sagt sich, das ist aber toll, ich würde gerne mehr PS haben, und tauscht diesen VW gegen einen Ford Cabrio. Jetzt hat er natürlich höhere Schulden, also die Raten wären höher. Und dann nach 2 Jahren kriegt er wieder mehr Geld und sagt, ein BMW wäre cool, ne? Also ein BMW, weil alle fahren BMW bei mir in der Gegend, ich baue auch ein BMW, verkauft den Ford Cabrio und holt sich den BMW. Und dann könnte das Leben sehr schwierig werden. Was ich meine ist, wir leben in einer Zeit der absolut aggressiven Werbung. Und diesen Aspekt müssen wir einfach auch uns klar machen. Sie suggeriert die Mentalität, in der wir leben, dass wir Schulden machen können ohne Grenzen. Und dem ist nicht so. Menschen, die tief verschuldet sind, werden krank, sind nicht mehr fröhlich, es ist destruktiv. Und diesen Punkt erst gar nicht zu erleben, mahnt die Bibel sehr, sehr klar vor. Kürzlich hörte ich eine Radiowerbung für ein Auto, die sprach, keine Anzahlung, 1 Jahr keine Raten plus 1000 Liter Benzin. Ich verrate jetzt die Automarke nicht, aber im Radio. Suggeriert mir ja, die Kiste ist umsonst. Ne? Aber nach 1 Jahr, du wirst dich wundern, ne, wie die Raten sind. Und in dieser Mentalität leben wir. Früher waren Kreditkarten an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Heute hat jeder eine Kreditkarte. Und man zieht so einfach dieses Plastikteil da durch und es ist ja im Grunde genommen Kaufen auf Pump. wenn man so will. Es wird so einfach gemacht, in unserer Zeit Geld auszugeben. Was passiert? Viele Menschen werden durch ihre Schulden zu Gefangenen der eigenen Finanzentscheidungen. Sprüche 22, der Schuldner ist des Gläubigers Knecht. Und wenn man erstmal in dieser Spirale drin ist, braucht man professionelle Begleitung. Beten hilft. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin kein Finanzexperte, wenn jemand tief verschuldet ist, du brauchst professionelle Begleitung und Beratung. Es gibt Wege daraus. Und das ist gut so, dass es gibt. Also die Mentalität, jetzt kaufen, später zahlen, da geraten viele, viele Menschen in eine unglaubliche Abhängigkeit. Das bedeutet nicht, dass man niemals Geld verleihen oder schenken soll, das anderen hilft. Man könnte jetzt sagen, oh, da ist jemand so tief verschuldet, ich borge ihm Geld. Ich würde gerne sicherstellen, dass dieses Geld nicht wieder ausgegeben wird für Unnötiges, sondern im Grunde genommen sinnvoll investiert wird. Und diesen Aspekt könnte man auch sehen. Das Fünfte, was mir so eingefallen ist bei dieser Thematik, die Bibel betont, wir sollen gerne Geld geben. Also wenn wir Geld haben, dürfen wir, sollen wir davon abgeben. Und der klassische Text, den finden wir interessanterweise im Alten Testament, in Maleachi 3, da steht, bringt den zehnten Teil, also ich rede jetzt über den zehnten, bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben, sagt Gott. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort, ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen, ich werde die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, dass sie die Ernte nicht verderben. Dieser Text aus Maleachi 3 war die Grundlage für das freikirchliche System, finanziell zu denken. Nämlich zu sagen, wir haben quasi diesen Gedanken aus dem Alten Testament übertragen in die neutestamentliche Gemeinde. Das heißt, ein gutes Mitglied einer freikirchlichen Gemeinde gibt den Zehnten. Man muss sich jetzt die Frage stellen, ist es legitim, so zu denken? Zunächst einmal muss man sagen, Maleachi richtet seine Worte insbesondere an die Priester, die im Tempeldienst stehen. Und der zehnte Teil war Teil des mosaischen Gesetzes, 3. Mose 27, und diente dazu, dass bestimmte Leute, nämlich die Leviten, dass die den Tempeldienst versorgen konnten, weil sie in keinem Lohn oder in keiner Arbeit standen. Also sie waren angewiesen, die Leviten, auf die Spenden, wenn man so will. Und hier betont Maleachi, dass es gut ist, einen Zehnten zu geben, also einen zehnten Teil von dem, was man hat. Und dann wird im Alten Testament betont, also wenn man dann zum Beispiel ein Tier geopfert hat, ne, zum Tempeldienst, damals im Opferkult, war es auch nicht so gut, wenn man da so eine Kuh opferte, die so halb verschmachtet am Zaun lehnte, ne, also die so gerade noch überlebte, sondern da sollte man das beste Tier geben, also man sollte die besten Dinge Gott geben. Und jetzt ist die große Frage die, können wir dieses alttestamentliche Sozialsystem, wenn man so will, einfach so übertragen ins Neue Testament? Wir müssen jetzt erstmal sehen, also das ist eine konkrete Anweisung hier in Maleachi 3 an das alttestamentliche jüdische Leben. Im Neuen Testament findet sich nichts, was das betont. Im Neuen Testament geht es eher darum, dass dieses Prinzip aus dem Alten Testament übernommen wird, aber mit einer anderen Denke. Und zwar wird das Bild gebraucht von der Landwirtschaft. 2. Korinther 9. Paulus sagt, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Also in diesem Satz gibt es ein Prinzip von Investition, Wachstum und der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Das Neue Testament formuliert, dass Gott möchte, dass wir mit unserem Geld so umgehen, dass wir Geld abgeben, Geld spenden. Wir sollen nicht alles nur für uns behalten, betont das Neue Testament. Aber ich finde dann nicht den Zehnten. Das ist eine alttestamentliche Regelung. Aber das Neue Testament sagt, mal burschikos formuliert, ja dann prüf doch mal, ob das stimmt. Da sagt Jesus in Lukas 6, schenkt, schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er beschenkt euch so überreich, dass ihr das gar nicht mehr fassen könnt. Also das Prinzip im Neuen Testament, wenn es um Spenden geht, da werden nicht konkrete Zahlen genannt, sondern sagt, gebe und du wirst sehen, dass Gott dich überrascht, weil er dir noch mehr gibt. Jetzt haben wir aber den Faktor Zeit. Da könnte jemand sagen, okay, ich probiere das mal aus. Ich werde nächste Woche Gott sehr viel Geld spenden, um dann mal zu gucken, dass ich eine Woche später von Gott das Doppelte an Geld zurückbekomme. Dahinter steckt aber die Mentalität, ich gebe, damit du gibst. Du und des. Ich gebe, damit du gibst. Das Neue Testament sagt aber, Moment, da müsste man nochmal anders denken. Also es ist ja nicht so eine strategische Überlegung mit dem Geben, sondern das Geben im Neuen Testament hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich Gott, dass er mich versorgt, so wie es in den Schriften steht, im Alten und im Neuen Testament, obwohl ich von dem, was ich vielleicht habe und zu wenig habe, trotzdem abgebe. Darf ich Gott beim Wort nehmen? Meine Frau und ich kennen das in unserem Leben. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich habe das erlebt. Da gibt man, obwohl man eigentlich nicht geben sollte. Und dann stellt man plötzlich fest, aus irgendeiner Ecke wird man beschenkt. Das ist nicht zu erklären. Und diese Erfahrung, das ist eine geistliche Erfahrung, machen Menschen, die gut und verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen umgehen. Also Gott segnet den, der gibt. Und der sechste Punkt ist, deshalb möchte ich auch noch mal kurz das Finanzsystem unserer Gemeinde ansprechen. Viele kennen es von euch, manche noch nicht. Also wir sind ja hier in der Freikirche. Das heißt, die Mitglieder unserer Gemeinde zahlen keine Kirchensteuer. Wir sind für das Finanzamt, wenn man so will, konfessionslos. Das ärgert mich persönlich immer so ein bisschen, dass ich da konfessionslos bin. Aber unser System ist ein anderes, dass wir sagen, wir finanzieren unsere Gemeinde dadurch, dass jeder eine freiwillige Spende leistet. Wir haben dazu mehrere Möglichkeiten. Es gibt so ein Kollektenkörbchen, das wird auch gleich rumgehen. Und wenn du da jetzt 20 oder 50 Euro reintust, ist das gut. Du wirst aber am Jahresende keine Spendenbescheinigungen bekommen können, weil nicht nachvollziehbar ist, ob du die 20 oder 50 Euro da reingeschmissen hast. Viele von uns haben die Praxis, dass sie eine monatliche Überweisung machen, Dauerauftrag machen. Kassierer kann am Ende des Jahres nachsehen, der Frank-Erik und Barbara, die haben so und so viel gespendet. Dafür kriegen sie eine Spendenbescheinigung, die dann wiederum finanztechnisch angegeben werden kann beim Jahresausgleich, beim Jahresfinanzausgleich am Ende des Jahres. Und jetzt haben wir das System, dass wir Gemeinde sind im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinde in Deutschland. Wir haben noch das System, das wird sich zukünftig ändern, aber noch haben wir das System, dass wir pro Mitglied, pro Kopf, also einen Bundesbeitrag abgeben, der ist roundabout bei 130 Euro. Diese 130 Euro kostet die Mitgliedschaft in der Freikirche. Weil wir dieses Geld als Gemeinde dem Bund geben. Und der Bund bezahlt davon die Dozenten und weiß ich nicht wen. Also dieses Geld, diese 130 Euro, jede Gemeinde im Bund hat sich dazu verpflichtet, dass sie pro Mitglied sagt, wir geben 130 Euro und dann kommt relativ viel Geld zusammen und damit werden überregionale, übergemeindliche Werke und Dienste finanziert. Darüber hinaus, und jetzt sind wir bei der Spende, gibst du für die Gemeinde. Da sagen mir junge Leute, naja Frank-Erik, du hast mir das erklärt mit den Spenden, aber ich habe ja im Monat nur 30 Euro oder 50 Taschengeld. Ich sage, super, hatte ich damals nicht, aber 50 Euro, jetzt überleg doch mal, was du davon geben könntest. 50 Cent? 50 Cent könnte ich. Ich sage, 1 Euro? Euro kriege ich auch noch hin. Ich ermutige jeden, auch wenn er mit wenig Ressourcen, finanziellen Ressourcen unterwegs ist, sich zu überlegen, ob es wenig ist oder viel. Hauptsache, ich gebe etwas in die Gemeinde, wo ich sage, hier bin ich zu Hause, hier investiere ich gerne, weil das Geld, was ich da gebe, gut angelegt ist. Andere werden sagen, ich möchte wirklich diese geistliche Erfahrung machen, Gott beim Wort nehmen, dass wenn ich Geld reingebe, über die Maßen, dass ich das erleben möchte, was in den Schriften steht. Von daher kann ich nicht zum Leidwesen unserer Kassierer sagen, im Neuen Testament steht das mit dem Zehnten, aber Menschen, die im Grunde genommen in dieser Größenordnung spenden, erleben Gott auf einer ganz anderen Art und Weise. Und da werden wir ja heute in der Mitgliederversammlung auch noch mal lange über unsere finanziellen Ressourcen reden. Und jetzt kommt die letzte Folie. Jetzt habe ich hier so einige Thesen aufgeschrieben. Es gibt einige positive Auswirkungen, wenn wir klug, vertrauensvoll und großzügig mit unserem Geld umgehen. Das erste ist, unsere Gemeinde und andere freikirchlichen Systeme, wir können die Dienste finanzieren, ohne dass ständig irgendwie von vorne so eine Überredungskunst laufen muss, so ein schlechtes Gewissen. Liebe Leute, ne, uns fehlen nochmal 5.000 Euro und wenn wir das jetzt dividieren durch 100 Mitglieder, ne, dann ist das für jeden ja auch nur 50 Euro im Monat. Also solche Mittel kann man machen. Ich finde das auch sinnvoll, darüber nachzudenken, aber es gibt immer so ein schlechtes Gewissen machen manchmal in Gemeinden. Und ich denke, wenn jeder für sich überlegt, was kann mein Beitrag sein? Vielleicht für eine bestimmte Zeit, um dann zu sagen, nach dieser Zeit muss ich neu überlegen, ob ich das so weitermachen kann. Man muss ja nicht bis zum Lebensende immer bei einem Betrag bleiben. Aber wenn wir sinnvoll in die Gemeinde investieren, ist es umso leichter, die Dienste in der Gemeinde auch auszuführen. Das Zweite ist, diejenigen, die vertrauensvoll spenden, werden sich an der göttlichen Investition in ihrer finanziellen Angelegenheiten erfreuen können. Gott lässt sich nichts schenken. Das betont die Bibel. Gott hat auch keine Enkel, sondern nur Kinder. Ja, und also wenn wir uns das klar machen, also dass ich sage, Gott, von dir ist es, kriegst du zurück. Also diese Haltung einzunehmen. Ich vertraue meinem Gott, weil es so viele Aussagen gibt in der Schrift, die das bestätigen. Das Dritte ist, das Geldmonster erleidet eine Niederlage, Geld wegzugeben, ist für dieses Geldmonster ein Schlag ins Gesicht. Nichts lässt es im Todeskampf lauter schreien als das Lächeln auf unserem Gesicht, wenn wir einen Check für Gottes Arbeit ausstellen. Also dieser Macht, die hinter Geld steckt, das will ich damit sagen, diese Macht zerstört Menschen. Und genauso ist es, wenn man anfängt, über Aktien nachzudenken. Ich finde keinen Beleg in der Bibel, der sagt, ein Christ darf nicht in Aktien investieren. Ich weiß aber von mir selber und von anderen, wenn man damit erstmal anfängt, das ist ein Fass ohne Boden. Also man kann sich da verlieren und man kann das Leben, die Ehe, die Familie und alles kaputt machen. Und die Bibel warnt davor. Deshalb sagt die Bibel, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder mir oder dem Mammon oder dem Reichtum. Das geht nicht. Und dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig zu betonen. Was ich weiter sagen möchte, zu geben ist ein zutiefst geistlicher Prozess. Manchmal kommt es zu einer weiteren geistlichen Entwicklung im Leben von Menschen, wenn sie die Bereitschaft leben, großzügig zu spenden. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe gerade gesagt, es gibt geistliche Erfahrungen, die werden einige Menschen nicht machen können, weil sie an dem Punkt nicht weitergehen. Es gibt geistliche Erfahrungen, die kann ich nur dann machen, wenn ich verzichte. Das ist also eine Aussage, da würde ich gerne, unglaublich gerne mit allen von euch ins Gespräch kommen. Stimmt das? Dass es manche geistlichen Erfahrungen gibt, die ich nicht machen kann, wenn ich bestimmte Dinge nicht bereit bin zu lassen oder bestimmte Dinge bereit bin zu tun? Ich glaube ja. Manchmal kommt es zu einer weiteren geistlichen Entwicklung im Leben von Menschen, wenn sie die Bereitschaft leben, ihre Gaben einzusetzen, also ihre geistlichen Gaben, ihre Manpower, ihre Ideen, ihre Zeit. Ein Mitglied oder jemand, der in der Gemeinde ist und sagt, ich bin gerne in der Gemeinde, ich arbeite aber nicht mit. Ich könnte mitarbeiten irgendwo, aber ich arbeite nicht mit. Der verschließt sich manchen Gotteserfahrungen. Man kann es nicht anders formulieren. Genauso wie ich sagen könnte, manchmal kommt es zu einer weiteren geistlichen Entwicklung im Leben von Menschen, wenn sie die Bereitschaft leben, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder bestimmte Dinge zu tun. Das ist eine zutiefst geistliche Wahrheit. Geben zeigt, dass wir Gott vertrauen und unser Herz nicht an Reichtum hängen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und er versorgt ihn. Nächste Folie, glaube ich. Rein wissenschaftlich, die Wissenschaft hat bestätigt, großzügige Menschen sind glücklicher und weniger gestresst. Wissenschaftliche Erkenntnis. Und das hat nichts nur mit Leuten zu tun, die fromm sind oder im Glauben stehen. Also Menschen, ob sie religiös gebunden sind oder nicht, kirchlich gebunden sind oder nicht. Die Menschen, die geben, sind anscheinend glücklicher. Irre, oder? Studien haben gezeigt, wer spendet, hat oft eine positivere Lebenseinstellung. Ja, wenn du glücklich werden willst, dann gib ab, heißt das. Also auch ein Weg, um glücklich zu werden. Noch ein Punkt, Großzügigkeit inspiriert andere und verändert unsere Gesellschaft. Wir brauchen Vorbilder. Ich zumindest brauche Vorbilder. Ich brauche Menschen, die mir das zeigen, wie das geht. Vielleicht brauchst du ja auch Vorbilder. Und wir brauchen Leute, die uns zeigen, ey, ich habe gerne gegeben und mal gucken, was passiert. Und die ganz, ganz glücklich in ihrem Leben sind. Nicht um sich zu rühmen, darum geht es nicht. Sondern im Grunde genommen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, wenn das unser Auftrag ist, dann heißt es investieren. Zeit, Kraft, Geld, Ideen, Power, Manpower, das, was wir haben. Ich behaupte, ich persönlich, wer gibt, denkt bewusster über Geld nach und lernt, besser mit Finanzen umzugehen. Ist meine persönliche These. Ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden und ich glaube, dass ich das sagen kann. Also das habe ich für mich so erkannt. Sage ich unseren Kindern, wenn ihr gebt, werdet ihr ein anderes Finanzmanagement haben und anders über das Leben und über Finanzen nachdenken, als wenn ihr alles für euch behaltet. Meine These. Müsste man diskutieren, bin ich sehr gespannt drauf. Vorletzter Punkt, großzügige Menschen erleben oft Selbstunterstützung in schweren Zeiten. Auch das kann ich, also Geschichten erzählen, wo Leute, die sehr großzügig waren, im Grunde genommen dann gemerkt haben, als das Wasser höher stieg, andere sind da und helfen gerne. Letzter Punkt, geben ist kein Verlust, sondern geben ist Gewinn. Und meine Erfahrung zeigt, dass im Grunde genommen manchmal Menschen einfach gefragt werden wollen. Da hilft kein allgemeiner Appell von vorne. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Kollegen, eines Pastors, die wollten unbedingt in ihrem Gottesdienst so ein Klavier haben, wie wir es hier stehen haben. Und so ein Instrument ist nicht billig. Und damals war es auch nicht billig. Und die Gemeinde hat aber jetzt da diesen Flügel stehen. Und es gibt Gemeinden und Kollegen, die träumen davon, so ein Instrument zu haben. Nun war es so, dass in der Gemeinde des Kollegen ein Mann gestorben ist, der Klavier spielte und dieser Flügel stand in der Wohnung bei der Witwe. Und er hat sich immer überlegt, Mensch, also die Frau, die spielt kein Klavier, Kinder sind auch nicht da, das wäre doch nicht schlecht, ne? Und dann irgendwann hat er sich getraut und ist hingegangen, hat gesagt, liebe Frau Schmidt, ich nenne jetzt mal Frau Schmidt, ich habe ein Problem bei mir im Gottesdienst. Wir bräuchten Ihren Flügel. Ich weiß, das ist jetzt sehr unverschämt, aber ich möchte Sie fragen und ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, ob Sie uns den Flügel nicht zur Verfügung stellen. Und die Frau hat diesen Flügel geschenkt. Will damit sagen, manchmal muss man Menschen persönlich bitten, damit sie sich weiter investieren. Und es gibt Leute, die verfügen über sehr viel Geld. Und ich weiß von unserer Gemeinde, dass Menschen, die gut verdienen und im Reichtum stehen, auch diese Gemeinde sehr großzügig unterstützen. Das ist ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und bei anderen habe ich so das Gefühl, da ist obwohl sie Mitglied sind in unserer Gemeinde, kein persönliches Engagement, da ist keine Mitarbeit, da ist auch keine persönliche Präsenz, über jetzt die 3 Jahre nicht, die ich hier bin als Pastor, und es ist keine finanzielle Zuwendung. Also in diesen 3 Bereichen, davon lebt Freikirche, Mitarbeit, Präsenz und finanzielle Unterstützung. Und an diesen 3 Bereichen passiert nichts. Ja, woran liegt das denn? Das liegt ja nicht daran, weil die arm sind oder weil die nicht mitarbeiten können. Das ist doch ein geistliches Problem. Da ist doch irgendwas in die Brüche gegangen an Überzeugung und an Jesusglaube und an Verständnis der Bibel. Das ist ein seelsorgerliches Problem. Und das auch in den Blick zu nehmen, ne? Wir haben ja eine Verantwortung. Also wenn wir sagen, ich identifiziere mich mit einer Gemeinde wie dieser hier, als Freund oder als Mitglied, gehst du in diesem Moment eine Verantwortung ein. Eine finanzielle, eine körperliche, also Mitarbeit und eine mentale. Und genauso wie die Gemeinde für dich eine Verantwortung übernimmt. Und das ist das, was mir eingefallen ist zu dem Thema Geld. Wie gesagt, ich möchte gerne anfangen, jetzt bestimmte Predigten so zur Verfügung zu stellen, dass das ein Extrakt wird aus der Predigt mit ein paar Fragen für Hauskreise. Ich bin sehr gespannt, ich wäre sehr gespannt, darüber zu diskutieren. Vielleicht sagt ihr, Mensch, ich sehe das aber ganz anders bei dem einen oder anderen Punkt. Aber das sind so die Gedanken, die ich mitgeben möchte. Gott segne uns. Amen.